vier, fünf Soli der Reformation. Das ist dann die ganze Abspaltung, ist irgendwie so auf ein paar Punkte geeinigt, um das geht es uns irgendwie schlussendlich. Das sind die wichtigsten Punkte in der ganzen Bewegung. Nebst dem, die Frage ist, wie taufe man jetzt so? Darf man die nochmal taufen oder nicht? Und wie macht man das genau ganz praktisch? Haben wir gesagt, die grundsätzlichen Punkte sind vier oder fünf Punkte. Wir sind nicht ganz einig, ob vier oder fünf. So sind die vier, fünf Soli, die wir vielleicht alle schon kennen. Zehnte, aber das würde ich heute Abend reden, sola fide. Allein der Glaube, allein das Vertrauen. Der zweite ist sola gratia. Manchmal hat man das auch zusammengelegt mit sola fide. Sola fide bedeutet der menschliche Zugang, ich glaube. Und sola gratia ist der göttliche Zugang, er schenkt Gnade. Also der Glaube und die Gnade anlenzigen, das ist die göttliche Seite der Gnade, das Gott etwas schenkt. Sola scriptura, das ist ja Luther ganz, ganz wichtig gewesen, dass man sich wieder auf die Schrift stützt und nicht auf Offenbarungen von angeblichen Priestern und Mönchen, wo er gesagt hat, jetzt hat man Gott gerade gesehen. So. Das ist noch gäbig, wenn du sagen kannst, jetzt hat man Gott gerade gesehen, das ist erlobt. Nicht irgendetwas willst, oder? Und die Menschen müssen einfach nicken. Und Luther hat gesagt, hey, guck, wir müssen uns wieder auf die Schrift abstützen. Solus Christus, und er sagt, wir müssen wieder Christus in den Mittelpunkt holen, durch die ganze Verstaatlichung vom Christentum. Wo ein Kaiser hat gesagt, so, jetzt müssen alle Christen sein, hat das dazu geführt, dass die Heiden ihre Religionen ins Christentum hineingebracht und das auch verchristianisiert. Oder? Unsere Sonnengöttin hat man Maria gemacht, weil wir nicht eine Sonnengöttin anbeten dürfen. Dann hat plötzlich Maria eine ganz neue Rolle bekommen und hat das auch vermischelt. Und das ist dann auch so eine Unterwanderung geworden von Kirche. Weil man Zeug durcheinander gebracht und die Leute gesagt, ja, dann sagen wir halt einfach anders. Weihnachten ist ja so ein lustiges Fest mit den Brüchen und alles, wo ja ein Bild dafür ist, wie das Ganze ist für christianisiert worden. Gut, Solus Christus, so Jesus wieder im Mittelpunkt zurück. Und dann noch Soli Deo Gloria. Bei den Aufzählungen kommt das nicht vor, aber das ist auch so wichtig, zu sagen, allein Gott die Ehre. Sagen, für das leben wir. Und mit dem schließen wir dann im November die Serie ab. Und jetzt freue ich mich, mit euch zu starten in das Sola Fide. Und das ist ja, glaube ich, ganz, ganz eine zentrale Frage vom Mensch. Ist die, dass wir irgendwo wissen, der Mensch ist irgendwo eine Trennung da. Und die Frage, die sich der Mensch immer wieder gestellt, ist, wie komme ich zu Gott? Wie kann ich vor dem Gott gerecht werden? Wie kann ich vor dem Gott bestehen? Wie finde ich Heil? Wie finde ich ewiges Leben? Das ist schon die Frage zur Zeit von Jesus. Wo sie zu Jesus kam und gesagt, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erhalten? Schon dann die Frage, was muss ich tun? Und es hat immer zwei Brücken gegeben. Und ich möchte das heute, wir sind ja da unter zwei Brücken, denke, das passt doch irgendwo, vielleicht kann man sich das besser merken. Es gibt grundsätzlich wie zwei Brücken, die versuchen, den Weg zu beschreiben. Die erste Brücke, ich sage jetzt dem, ist das, was Religionen immer machen. Religionen, so. Wo Religionen versuchen, einen Weg zu beschreiben, sagen, tu das und tu dieses. Und die zweite Brücke ist die Brücke vom Evangelium. Das Verrückte ist, und das ist ja für uns als Christen auch so schwierig, ist, dass die Brücke gegen aussen sehr, sehr ähnlich aussehen. Sie haben das gleiche Ziel. Es geht immer darum, um die Frage, wie kann ich vor Gott bestehen? Bin ich gerecht? Hat mich Gott gern? Wie finde ich Anerkennung? Habe ich ewiges Leben? Würde ich mal bei Gott sein? Sie haben das gleiche Ziel, Antwort zu geben darauf. Sie sehen zum Teil ähnlich aus. Also Menschen, die sich auf dieser Brücke befinden, wenn du so eine Momentaufnahme hast, kann das sehr ähnlich aussehen. Beide beten. Beide lesen vielleicht die Bibel. Beide gehen vielleicht in den Gottesdienst oder die in der Gemeinde. Beide versuchen, den Nächsten zu lieben. Beide tun vielleicht Spenden, tun Menschen etwas Gutes. Also in der Momentaufnahme sieht beides sehr, sehr ähnlich aus. Und deswegen ist mein Wunsch, an uns alle zusammen, dass wir uns immer wieder davor hüten, unser Nächsten zu beurteilen, auf welcher Brücke es ist. Die Frage, auf welcher Brücke sich jemand befindet, ist eine Frage an dich und mich persönlich, die wir uns selber stellen müssen und die für uns selber beantworten müssen. Weil aufgrund von einem Bild kannst du nicht sagen, der ist jetzt hier oder der ist jetzt dort. sehr, sehr heikel. Da ist ganz viel Verachtung, Verurteilung und so passiert, wo ich glaube, wo nicht gesund ist. Und wir uns müssen hüten davor. Also es ist sehr, sehr viel Ähnlichkeiten. Aber die Brücken sind diametral entgegengesetzt. Durch einen extremen Unterschied. Und das möchte ich heute ein bisschen versuchen, vorzuheben. Und zwar die Brücke der Religionen. Sieht, du kommst zu Gott, indem du etwas tust. Es sind vielleicht heute ganz viele Basics. Und manchmal ist es so gut, in einer Beziehung wieder mal so über Basics zu reden. Ich glaube, es beschreibt etwas, mach das oder mach dieses. Und du wirst Anerkennung finden vor Gott. Es ist eine ganz starke Frage von dem Motiv. Und das sehen wir, das, was sich unterscheidet bei den Brücken, sind die Pfeiler, sind die Fundamente. Die Religionen stützen sich darauf. Mach etwas. Mach etwas. Jetzt stell dir vor, du würdest heute sterben. Das ist so die klassische Frage, die wir stellen, wenn man mit EE auf die Straße geht. Stell dir vor, du würdest heute sterben, das hofft niemand, und du kommst vor Gott. Und Gott fragt dich, warum soll ich dich zu mir nehmen? Was sind deine Argumente dafür, warum du jetzt ein ewiges Leben haben sollst? Warum sie Gott zu dir lassen? Überleg dir das mal. Was würdest du ihm antworten? Das ist natürlich schwierig, wir sind alle schon so oft trainiert, dass wir wissen, was wir antworten müssen, oder? Aber wenn du ganz tief in dein Herz hineinschaust, überleg mal, was sind meine Argumente? Was führt dazu, dass ich das Gefühl habe, dass Gott mich gern hat? Was ist das Argument, dass ich denke, dass Gott an meinem Leben Freude hat? Wenn du das überhaupt das Gefühl hast. Was ist das Argument, dass du denkst, dass du ewiges Leben hast? Und wenn du die Antwort findest, reden wir hier genau über die Basis für Brücke. Religion sagt, wenn du genug betest, dann machst du Gott im Himmel glücklich. Dann ist er zufrieden mit dir. Und dann wird er sich über dich erbarmen. Sagt, wenn du genug Bibel lesest, oder wenn du genug meditierst, oder wenn du genug Erleuchtung hast, oder dich selber verlierst, wenn du genug selbstlos bist, wenn du dieses oder das. Und als Freikirchler schütteln wir natürlich den Kopf, denken, nee, das geht ja gar nicht, wir wissen so. Und gleich merke ich, wie schnell dass wir immer wieder da hoch rutschen. Dass wir manchmal das Gefühl haben, dass wir mit unserem Werk den Gott müssen beeindrucken müssen. Oder irgendwo glücklich machen. Als wäre da ein Gott im Himmel, der so ein depressiver Daddy ist, der so Anerkennung braucht, Aufmerksamkeit, wo man irgendwo happy machen muss. Als braucht er seine Kinder, die ein Theater aufführen, und denkt, ja, jetzt geht es mir ein bisschen besser. Merci vielmal. Aber effektiv, manchmal sticken wir so. Und zu wissen, das ist ein Gott, der in sich vollkommen ist. Der die Fülle ist und die Liebe ist. Und wo alles, was wir tun, nicht für ihn ist, sondern für uns selber. Wir dienen Gott nicht, für dass Gott zufrieden ist oder weil er einen Mangel hat. Im Alten Testament, die Opfer, die sie brachten, waren nicht, weil Gott Hunger hatte. Oder was auch immer. Es ist nur darum gegangen, dass das Volk selber wieder verstanden hat, wer Gott ist. Alle Aktivitäten waren auf sie ausgerichtet. Und genau das ist im Luther so sauer aufgestossen. Vielleicht ein kleiner Rückblick. Die Päpste hat dann den Petersablass eingeführt. Das war eine Möglichkeit. Also sie hat den Petersdom angebaut, hat gemerkt, wir können mit dem Geld nicht schlagen. Und dann haben sie nach Wegen gesucht, für Geld in die Kasse zu spülen. Dann haben sie gemerkt, ah, wir könnten mit dem, dass wir als Kirche den Menschen ja die Sünden strafen, zeitlich reduzieren. Die haben daran gelobt, wenn du stirbst, kommst du einfach mal ins Fegefeuer. Das ist dort eine ganz spezielle Vorstellung von Erlösung und Gericht. So, wenn du stirbst, kommst du ins Fegefeuer, dann wird irgendwie Gericht geübt und dann kommst du irgendwann, wenn du deine Strafe hast ausgehockt, kommst du dann vielleicht noch in den Himmel. Und dann ist es darum gegangen, mit diesen Ablässen, ist darum gegangen, dass du die kannst kaufen, wenn du irgendeinen Bock hast geschossen, kaufst du einen Ablass, zahlst etwas dafür, und dafür musst du für den Bock, den du hast geschossen, musst du dann so viele Jahre weniger ins Fegefeuer. Das ist so eine perfide Art, mit Ängsten von Menschen zu spielen. Und dann war es, dass der Albrecht von Brandenburg wollte Kurfürst werden, und für das er können, hat er eine Bewilligung gebraucht vom Papst, und für das er das bekommen hat, musste er zahlen. Es ist immer alles um Geld und Macht gegangen. Und dann hat er seine Leute umgeschickt, für so Ablass zu verkaufen, unter anderem auch in der Region von Luther. Und Luther hat gesagt, das ist nicht sauber. Das ist nicht sauber, was hier läuft. Ihr macht Geschäft. Ich vermittle den Leuten eine falsche Heilsgewissheit, die nicht damit zu tun hat, dass sie Buss tun und innere Umkehr passiert, sondern dass sie sich auch einen Zettel kaufen und denken, haha, jetzt geht es mir gut. Das ist nicht gesund. Dann hat er das angeprangert, der gar nicht eine Reformation starten. Der hat nur einen Päpst aufmerksam machen, sagen, du Freunde, in unserer Region ist etwas nicht sauber. Und dann hat er gemerkt, wie korrupt das ganze System ist, weil es ihm niemand hat gehört. Er hat gesagt, mal, ist schon gut. Und dann hat er seine 15, 17, seine 95 Thesen, wahrscheinlich hat die Kirche hergeschlagen oder wie immer das ist passiert, wissen wir auch nicht genau. Und die Thesen gehen ganz stark darum, wie werden wir gerecht vor Gott, wie gehen wir um mit Sakrament oder eben mit unserem Heil, mit Glauben an diesen Sachen. So. Und das hat er nachher angekreidet, um so etwas loszutreten, wo er bis in die ganze Welt raus, bis hierher, hat irgendwo eine Bahn genommen, wo wir selber in dieser Tradition stehen. Wir selber sind in diesem Sinne Abspaltung irgendwo schlussendlich aus einer Reformationsbewegung. Die reformierte Kirche kommt aus dem heraus und dann all die Freikirchen haben sich aus dem heraus abgespalten. Dann stehen wir in dieser Tradition drin. Gut. Und vielleicht ist jetzt der Ablass für uns kein Thema. Wir haben uns überlegt, ob wir heute Abend über Kollekte noch ein bisschen Ablässe verkaufen. Oder wir sagen, das Abendmahl wäre es heute günstig zu haben, 2 für 1 oder so. Das ist für uns ja nicht mehr das Thema. Ich denke, nein, also das ist ja herzig. Wie kommen Menschen auf die Idee, oder? Dass man ein Zettel kaufen könnte und dann musst du sagen, weniger leiden, können wir den Kopf schütteln. Und gleich, wenn wir es durchdenken, merke ich wie nach, dass wir dann manchmal ein bisschen sind. Gleichwohl 2017, dass wir manchmal noch so in dem Innen stehen. Und zwar nicht primär jetzt dem Ablasshandel, sondern dem Denken von Religionen, das eine Brücke beschreibt und sagt, mach etwas, dass du zu Gott kommst. Und die andere Brücke ist die Brücke vom Evangelium. Und deswegen sage ich immer wieder, das Christentum ist nicht in dem Sinne Religion, weil es beschreibt nicht den Weg vom Mensch zu Gott, sondern es beschreibt den Weg von Gott zum Mensch. Und das ist für mich ein riesiger Unterschied. Wo der Jesus ist gekommen und das alles hat gemacht. Und wo das Fundament von der Brücke vom Evangelium nicht darin besteht, wie häufig dass du jetzt eben gebetet hast in der Sommerferie oder nicht. Das Fundament der Brücke nicht darin besteht, ob du jetzt im Gottesdienst bist heute oder nicht. Das Fundament nicht darin besteht, ob du jetzt treu die Zehnte gibst oder nicht. Was nicht in frommen Handlungen besteht, was auch nicht darin besteht, wie viel dass du gesündigt hast oder nicht. Das Fundament dieser Brücke ist nur Jesus Christus, der Eckstein, der Anfänger oder Vollender vom Glauben. Das ist das, was der Jesus gemacht hat, ein für alle Mal. Dass er sein Leben gegeben hat, als ein Opferlamm, das, was er gemacht hat, dass er gestorben ist, als unschuldiger Mensch, Gottes Sohn. Und weil er unschuldig war, hat er für uns zahlen können. Und das ist das Fundament dieser Brücke, weil er das alles gemacht hat. Und darum ist das sola fide, sagt, es ist nicht, weil du jetzt viel gebetet hast, weil du mal 40 Tage gefastet hast, weil du treu bist, weil du einen tollen Dienst hast oder weil du Pastor oder Theologie studiert hast. Nichts von dem ist ein Grund und ein Fundament, für das du zu Gott kommen kannst. Sondern es ist das, was Jesus gemacht hat. Und sola fide heisst nur, du nimmst das in Anspruch, was er gemacht hat. Also die Brücke ist ein Geschenk. Ist ein Geschenk. Der Glaube ist nur wieder ein Schlüssel zur Gnade. Der Glaube ist nicht eine Leistung, die du vollbringst. Es ist etwas, das du akzeptierst. Es ist nicht eine Anstrengung, die du musst vollbringen, glauben. Sondern es ist, dass du akzeptierst, was Jesus gemacht hat. Aber das ist manchmal schwieriger zu glauben, als selber ein bisschen abzukrampfen. Aber ich finde das so auf einem Weg faszinierend und gleichzeitig traurig, wie schnell dass wir immer wieder hier hoch switchen. Und ich mich selber ertappe, manchmal in meinen Gefühlen und in meinem Denken. Dass man irgendwo startet, und das ist klar, der Start ist klar, wir haben uns bekehrt, wir haben uns dem Jesus hergegeben, wir haben gesagt, merci vielmal, und haben angefangen, und mit der Zeit der Nachfolge auf das Mal, und deswegen predige ich heute über das, weil mit der Zeit im Lauf mit Jesus kommt manchmal so ein Denken rein, dass unser Erfolg, unser Gelingen oder nicht Gelingen, Ausdruck dafür ist, ob Gott uns gerne hat, ob wir irgendwo mal dort ankommen oder nicht und was Gott über uns denkt. Dass wir da manchmal auf einmal die Brücke wechseln. Und das ist meine Einladung an jedes Einzelne heute Abend hier. Dass wir uns sonst einfach mal hinterfragen und tief für unser Herz hineinleuchten. Sagen, Heilige Geist, offenbar mir, warum mache ich was? Warum tue ich, was ich tue? Oder warum tue ich nicht, was ich tue? Oder warum tue ich nicht, was ich nicht tue? Genau. Sagen, zeig uns das. Weil was ist der Unterschied von diesen zwei Personen, die hier im Bett sind? Auf dieser Brücke tust du das meiste aus Angst und aus Druck und aus Stress. Auf dieser Brücke hier tust du alles aus einer Leichtigkeit, aus Freude und aus Liebe, aus Gehorsam. Das hier ist eine Antwort. Und das hier ist ein Versuch, etwas zu bauen. Und das ist so ein wackeliges Gebilde. Und ich glaube, es kommt manchmal schon ans Licht, was unser Fundament ist oder wo wir draufstehen, ist je nachdem, oder kann sich daran zeigen, in schwierigen Situationen, wenn mal der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wenn du auf einmal in einer Krise drin bist oder eine schwierige Situation hast, kommt schnell vor, ob es ein Fundament hat oder nicht. Ich will damit niemand angreifen, aber ich merke es bei mir selber. Das sind schwierige Sachen, in schwierigen Momenten, wo es huddelt, merke ich schnell, ob es hat oder nicht. Wenn du auf dem See bist, auf dem Stand-Up-Paddle und dann kommt es kaputt, dann merkst du schnell, ob du sicher stehst oder nicht. So. Ob du einen guten Tritt hast oder nicht. Und diese Brücke die ist so wackelig, weil sie baut darauf, dass du keine Fehler machst. Sie baut darauf, dass du machst, dass du diszipliniert bist, dass du anstrengst. Und solange es gut läuft, hat die etwas Versuch, also etwas Schönes. Also so eine versuchende Komponente. Man kann sich so schön erheben über die anderen. Über all die, die eben nicht mögen, die schwach sind, die müde sind, die all die Leistungen nicht bringen, wo man denkt, guck mal, ich habe mehr gebetet als der. Ich bin der Einzige, der hier auf der Straße Einsatz geht. Ich lese, glaube ich, mehr Bibel als der andere. Wo man sich mit so frommen Sachen, sei es mit Nächstenliebe, mit Geld oder was auch immer, kann wie gut fühlen. Und auf die Lügen reinkommt, und ich weiß nicht, ob du die Gefühle kennst, dass du etwas Gutes hast gemacht oder wo du das Gefühl hast, ist gut. Und dann hast du das Gefühl, jetzt lüpft es dich ein bisschen. Das Gefühl ist, so. Natürlich tun wir nie verachten, so, aber wir werden ein gelüpft. Und ich glaube, es ist effektiv, Segen drin gut zu tun. Dass man sich gut fühlt dabei. Aber es geht so schnell, dass es eine Abzweigung ist, wo man plötzlich sich gut fühlt. Auch im Vergleich zu den anderen. Oder umgekehrt, eben, wo man denkt, wo man sich eben schlechter fühlt im Vergleich zu den anderen. Ich bin eben nicht so eine Fromme wie der. Ich bete eben nicht so viel. Oder ja, das ist. Ja. Ich lebe auch nicht so viel wie der. Der lebt mehr Wunder als ich. Wahrscheinlich hat Gott den lieber. Das ist alles so ein komisches Denken, das Religion irgendwie vermittelt. Und die Brücke der Religionen, auch wenn sie gegen aussen so ähnlich aussehen wie das Evangelium, ist das Problem, dass es sich nicht ans Ende geht hier. Irgendwann läufst du ins Messer. Wahrscheinlich haben das die meisten von uns schon erlebt. Das ist ja auch manchmal schon der Punkt, dass man sich effektiv bekehrt und man merkt, ich bin total auf dem Holzweg. Froh, meine Karriere auf dem Sträubsten hinter mir, aber auf dem totalen Holzweg gewesen. So wie Paulus, so sieht, ich habe geifert, ich habe radikal, ich habe mehr geifert als ihr alle. Ich habe mehr gewusst, ich habe mehr gebetet, ich habe mehr Bibel gelesen, ich bin ein Radikaler gewesen. Aber ich bin so etwas von ins Messer oder in die Wand gelaufen. Weil die Brücke, die führt nicht bis zu Gott. Irgendwann geht der Boden unter den Füßen weg oder du landest in der Mauer, den du merkst, das ist einfach nicht. Wo du vielleicht krank wirst, wo du vielleicht müde wirst, wo du vielleicht irgendeine Krise hast oder nicht machst oder versehst. Und das ist jetzt das Brutale. Was machst du auf der Brücke, wenn du zuerst mal versehst? Jakobus 2,10 sagt, wenn jemand das ganze Gesetz haltet, sündigt er gegen ein einziges Gebot. Das ist im ganzen Gesetz schuldig. Ich habe das Beispiel schon manchmal gebracht, ich möchte es immer wieder bringen. Unsere liebe Umfahrung. Du fährst 100 statt 80. Die Polizei sieht es. 20 zu viel, 5 Abzug, sind noch 15. Ich weiß nicht, wie viel kostet das? Weiss es gerade jemand? Ich hatte zum Glück schon länger keinen solchen Zettel mehr im Briefkasten gehabt, bin ich auch dankbar. Noch mal einer von Deutschland, der ist ein bisschen billiger. Da lohnt sich noch schier. Auf jeden Fall 15 zu viel, oder? Jetzt, Religion ist genau die Vorstellung, zu sagen, ich habe einen Bock geschossen, ich bin 15 zu schnell gefahren, ich gehe auf den Posten und ich sage, okay, wisst ihr was, ich fahre morgen, dafür statt 80, nur 65. dann haben wir das nicht kompensiert. Coole Idee. Kann auch weitergehen und sagen, wisst ihr was? Okay, nur eines ist zu wenig. Ich mache 3 Monate lang, fahre ich nur 60 auf der Umfahrung. Für euch zu zeigen, dass ich wirklich etwas verstanden habe jetzt. Es wäre mal spannend. Wenn du mal einen Bußzettel hast, probier es mal aus. Gehst mal auf den Post, es ist grüß, Herr Roth, oder wer jetzt dort ist. Das ist, glaube ich, schon lange nicht mehr dort. Das ist mal passioniert sein Teil. Grüß dich wohl. Ich würde gerne meinen Bußzettel kompensieren. Und dann guckst du mal, wie der reagiert. So, das wäre spannend. Aber Religion macht genau das. Es sieht, streng dich ein bisschen an. Du hast einen Bock geschossen, dafür streng dich ein bisschen an. Und das führt ja genau dazu, dass wir in unseren Gemeinden immer wieder Heuchler haben. Dass wir Heuchlerei provozieren. Das ist dann dort, wo man hersteht. Und dann, das sind die Leute, dort, wo all die Leute die grossen Vorbilder bewundern, denken, leck, guck mal. Dabei ist es nur ein Versuch, etwas zu kompensieren, häufig. Wir provozieren Heuchelei in dem Innen. Es ist ein Versuch, ich habe einen Bock geschossen, ich kompensiere es. Gut. Und im geistlichen Ding ist es genau das Gleiche. Wenn du eine Sünde machst, ein Vergehen, einen Fehler, und du die Vorstellung hast, indem du dich benimmst und anstrengst, dass du es wieder herbringst, ist es nichts anderes als der Versuch, auf einen Polizeiposten den Bußzettel zu kompensieren. Wenn es eine Form von Gerechtigkeit gibt, dann ist es nicht möglich so. Dann braucht es für Vergehen braucht es eine Konsequenz. Und die Strafe hat Jesus ein für alle Mal gezahlt. Das ist der einzige Weg, der möglich ist. Wenn es einen gerechten Gott gibt, dann ist das hier, das Evangelium, ist der einzige mögliche Weg, der uns bleibt. Und ich muss euch zum Glück für das nicht überzeugen, heute Abend. Paulus sagt, Römer 3, über die Brücke vom Glauben. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das allein hat der Luther reingeklopft. Das ist in der Bibel so nicht wirklich drin. Das ist sein Ding, sie nur glauben. Deswegen hat er ja mit dem Jakobusbrief auch so Mühe gehabt, der Luther. Weil der Jakobusbrief dann sagt, Glauben ohne Werke ist gar nicht möglich. Und ich zeige dir, dass deine Werke eine Frucht sind vom Glauben. Und der Luther hat Mühe gehabt, gesagt, nee, das ist mir zu fest wie der Werkestheologie. Hat den Gegenpol setzen. Ich glaube, heute können wir gut mit dem umgehen, dass wir sagen können, Jakobusbrief widerspricht dem total nicht. Jakobus 2,24 sagt nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Ist das jetzt ein Widerspruch zu dem vorher im Römerbrief? Natürlich nicht. Weil er sagt, du kannst nicht auf der Brücke vom Glauben laufen, ohne dass dein Glauben Früchte bringt. Glauben ist nichts Passives. Glauben kann nicht in dir lebendig existieren, ohne dass etwas vorkommt. So können die Früchte dir ein Signal geben, auf welcher Brücke du bist. Aber die Früchte sind nie das Fundament, wo du drauf stehst. Also, dass du ein Mensch, dass du Nächstenliebe übst, dass du irgendwo all die frommen Sachen, die man sollte, könnte und müsste tun, wenn du das tust, ist es stark, wenn es aus dem herauskommt, dass du, weil du Gott vertraust und das deswegen tust, aus Liebe und Dankbarkeit. Du merkst, aha, ich glaube, ich habe etwas verstanden. Aber wenn du es tust oder darauf stehst und weißt, ist auch noch gut. So. Die Leute rühmen mich, wie ich gute Sozialkompetenz habe, wie ich gut mit Menschen umgehe, wie ich freundlich bin. So. Sobald wir auf der Suche stehen, dann fangen wir an, die Brücke wechseln. Warum bist du sicher, dass du gerettet bist? Oder auf welcher Brücke bist du? Das machen wir in der Zeit, wo jeder sich aufschreiben kann. Aber ich möchte es dir mitgeben als eine Frage für heute Abend. Ich habe ein paar Antworten mitgebracht. Warum bin ich sicher, dass ich gerettet bin? Erstens, Jesus hat alles vollbracht. Er ist das auserwählte, schuldlose, reine Lamm Gottes. Er war unschuldig und damit war sein Tod keine gerechte Strafe für ihn, sondern der Preis für alle Schuldigen. Jesus. Zweitens, Jesus ist auferstanden und hat damit den Tod als höchste Stufe vom Gericht ein für alle Mal überwunden. Drittens, ich glaube und ich vertraue darauf, dass das für mich reicht, um mich vor Gott untadelig herzustellen. Wenn Gott mich sieht, sieht er seinen Sohn in mir, weil Christus lebt in mir. Viertens, meine Gewissheit beruht erstens auf der Zusage der Schrift, dass es so ist. Zweitens, auf dem Zeugnis vom Heiligen Geist in mir, wo mir zuspricht, das Kind Gottes zu sein. Und die Früchte, die aus dem Glauben entspringen die der Schrift entsprechen, wie Frieden, Gerechtigkeit, Freude, Liebe und so, sind ein Hinweis darauf, aber nicht das Fundament, sondern die Frucht vom Fundament. Darum habe ich mich taufen. Taufe ist nicht das Fundament. Darum versuche ich Gott gehorsam zu sein. Mein Gehorsam ist nicht das Fundament. Darum pflege ich meine Spiritualität, darum lese ich die Bibel, darum rede ich mit Gott. Weil ich ihm nicht erst im Himmel nachsehen kann, sondern schon jetzt. Mein frommes Leben dient nicht dazu, Gott zu beeindrucken, sondern ist eine Antwort für Dankbarkeit, für Liebe, für Sehnsucht nach ihm. Und das ist das, was der Luther betonen sollte, dass wir auf ihn schauen, ihm vertrauen, unser Glauben auf ihn setzen, unser Vertrauen auf ihn setzen, von ihm alles erwarten. Nicht, weil wir so gut aussehen, nicht, weil wir so stark sind oder so viel wissen oder so viel können, sondern weil er der allmächtige, gut Gott ist. Und das setzt eine Bewegung frei, wo Menschen läuft, im Alltag innen zu Helden zu werden, weil sie aus dem Glauben anfangen leben. Weil sie im Glauben anfangen handeln. Im Glauben anfangen beten. Nicht, weil sie sich gut fühlen oder weil sie eben gerade eine fromme Zeit hinter sich haben. Weil sie im Glauben für kranke Menschen beten oder anderen von ihrer Hoffnung erzählen. Nicht, weil man gerade auf Einsatz ist, sondern weil etwas aus uns raus sprudelt. Das ist Glauben. Wir werden dann in eine Zeit gehen, vom Abendmahl, wo wir einfach Zeit haben, Lobpreis, nochmal dem Gott zu begegnen, das Abendmahl zu sehen. Ich möchte dir die zwei Fragen mitgeben. Erstens, auf welcher Brücke bist du? Ich würde mich davor hüten, jemals Menschen aus unserer Gemeinde oder irgendwo sonst auf eine Brücke zu platzieren, habe ich gesehen. Aber ich möchte die Frage dir stellen. Auf welcher Brücke bist du? Warum tust du, was du tust? Die zweite Frage, bist du sicher, ewiges Leben zu haben? Wenn ja, warum? Ich will dich nicht verunsichern. Aber mir hilft es manchmal, wieder die Argumente wieder dafür zu nehmen, zu sagen, warum bin ich gerettet? Es ist wie so viel am Boden stehe ich. Auf was baue ich in meinem Leben? Auf was kann ich stolz sein? Wie der Paulus gesagt hat, auf was bin ich stolz, für was rühme ich mich? Sagt er, ich rühme mich nur für Christus. Ich weiß, ich bin ein schwacher Mensch, ich habe Fehler, ich habe Ecken, Kanten, Macken, so, ich bin ein komischer Typ, aber Christus, auf den bin ich stolz. So. Warum bist du sicher, obwohl du manchmal sündigst? Warum bist du sicher? Wenn du nicht sicher bist, ob du ewiges Leben hast, warum nicht? Was sind die Argumente, warum du nicht ewiges Leben haben sollst? Was steht dir im Weg, auf die Brücke zu gehen, dem Gott entgegen und das anzunehmen, was er gemacht hat? Und jetzt siehst du, ich bin nicht sicher, ist die Frage, möchtest du? Das ist ein Angebot, das ewige Leben. Und einfach das Gefühl, das heute aufzutun. Wir feiern hier Gemeinde offenes Abendmahl. Das heißt, es sind alle eingeladen, vorzukommen, das Abendmahl zu nehmen, wenn du möchtest mit dem Jesus leben. Wenn du möchtest, dich auf eine Beziehung mit dem Gott einlassen. Und vielleicht ist das ja heute Zeit, zu sagen, okay, ich merke, ich bin zwar hier, aber manchmal im Denken, so gewisse Ansätze, die mich nach oben zieht oder nach oben zieht, auf die andere Brücke. Das zu sagen, bist du jetzt nicht ganz verloren. Es geht nicht darum, jetzt habe ich mein Heil verloren. So. Es geht ja darum, dass wir immer wieder uns bewusst werden. Ah, es geht um das. Weil das macht frei. Das macht frei zum Leben. Frei von Stress, frei von Angst, frei von Druck. Dem Gott müssen es gefallen, weil wir das schon lange tun. Wir machen nicht etwas für etwas zu werden, sondern wir sind es. Und deswegen können wir etwas tun. Gut, ich möchte die Fragen dir einfach mitgeben. Und vielleicht kannst du in die Zeit vom Abendmahl, vom Lobpreis, in dich hineingehen. Der Dani Berger ist hinten da, der gerne für dich betet. Du kannst links, rechts jemanden nehmen und sagen, komm, wir beten zusammen. Und wie persönliche Antwort an Jesus geben. Und du merkst, ich stehe auf der Brücke vom Evangelium und in mir sprudelt das Herz von Liebe. Dann sagt dem Jesus einfach Merci. Merci für das, was er gemacht hat. Und empfahre die Liebe, die er freigesetzt hat. Können wir miteinander aufstehen? Ich würde gerne beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, bist du nicht ein Lehrer gewesen, der kam, für neue Lehren zu bringen. Eine neue Philosophie, neue Ideen, neue Gesetze und Gebote, sondern du bist gekommen, für all die Forderungen vom Gesetz ein für alle Mal zu erfüllen. Jesus, ich danke dir, dass dein Opfer, das du vollbracht hast, das du gegeben hast mit deinem Leben, ein für alle Mal reicht, für jedes Hirn. Egal was war in unserem Leben und egal was noch kommen wird. Dass das Opfer auch eine vorlaufende Gnade ist. Dass es auch gültig ist, auch wenn wir morgen wieder stockeln. Und wenn wir nach unserer Bekehrung wieder einen Bock schiessen. Dass dein Opfer reicht für uns. Jesus, wir ehren dich für deinen Sieg am Kreuz, für deine Auferstehung. Und ich bete, dass du uns immer wieder frei machst von jeder Form von religiösen Gedanken, die uns gefangen nehmen, die uns unter Druck bringen, unter Stress bringen, dazu bringen, dass wir eine Leistung vollbringen für etwas, das wir irgendwie schon lange haben. Für etwas zu verdienen, das wir schon lange geschenkt bekommen. Für einen Gott zu beeindrucken, der schon lange Freude an uns hat, der schon lange über uns jubelt, der sich schon lange freut über unser Leben. Für einen Gott zu gefallen, der schon lange seinen Sohn in uns sieht. Jesus, ich bete für Durchbruch in unserem Herz, in unserem Denken, immer wieder neu. Dass wir verstehen können, wer wir sind in Christus. Dass wir im Glauben empfangen können, was er für uns da hat. Und durch den Glauben die Identität, die neue Kreatur in unserem Leben freigesetzt wird. Und ich spreche aus, dass Menschen heute Abend durchbrechen von Stress. Stress, dass sie nicht länger, Stress, dass sie mehr sollten. Stress, dass sie zu wenig fromm sind. Oder Stress, dass sie wieder einen Bock geschossen haben. Stress, dass andere frömmer sind. Dass andere schöner aussehen. Dass andere besser sind. Dass andere mehr beten, mehr Bibel lesen. Oder die bessere Ehe pflegen. Oder sie Kind besser benehmen. Oder mehr Dienste leisten. Ich sage, der Stress oder der Leistungsdruck, der sich so perfid immer einschlägt in unsere Gedanken, soll jetzt brechen im Namen von Jesus. Und ich spreche eine Freiheit aus in unser Herz, wo die Gnade von dem Vater im Himmel empfangen kann. Eine Freiheit, die uns feigt, wie der Paulus sagt, und darum machen wir mehr als ihr alle zusammen. Darum geben wir Gas. Eine Freiheit, die uns nicht zu einer Fullheit verführt, sondern eine Freiheit, die uns befeigt, unser Leben niederzulegen als ein lebendiges Opfer. Eine Freiheit, die uns hineinführt in eine tiefe Dankbarkeit, in einen unglaublich radikalen Gehorsam. Und in eine Freiheit voller Freude, voller Liebe. Und das bete ich in deinem Namen, Jesus. Ich bete auch für Menschen, die heute Abend durchbrechen und dieser Frage vom Heil, so die Gewissheit, ich bin sein Kind. Nicht nur, ich bin ein Christ, weil ich mich so benehme und zwischen den Gottesdienst gehe oder irgendwo christliche Übungen mache oder was auch immer, sondern ich bin Christ, weil Christus in mir wohnt. Jesus, ich bete, dass du heute Abend kommst und mit deinem Heiligen Geist auch Wohnsitz beziehst in Menschen, in uns allen zusammen, immer wieder neu, in unserem Herz zusprichst, dass wir deine Kinder sind. Heilige Geist, danke, dass du gesehen hast, dass du uns bezeugst, dass wir Gottes Kinder sind. Und das bitte ist, dass jetzt passiert, dort, wo Menschen das in Frage stellen, wo man vielleicht Zweifel hat, wo man vielleicht unsicher ist. So bitte, Heilige Geist, dass du es jetzt tust. Und dass jede Form von Lüge, jede Form von dem religiösen Denken jetzt soll wegbrechen in deinem Namen. Danke dir, Jesus, dürfen wir mit dem Abendmahl daran denken, dass dein Blut reicht. Dass der Traubensaft dafür steht, dass dein Blut geflossen ist und uns reinwischt, ein für alle Mal. Uns jetzt schon reinwischt, für wenn wir morgen einen Bock schiessen. Dass das Brot deinen Körper darstellt, den du hast gebrochen für uns. Und dass deine Liebe offenbart, wo du nichts zurückgehalten hast. Auch nicht zurückhalten wirst. Und deine Liebe nicht daran gebunden ist, ob wir uns jetzt gut benehmen oder nicht, oder das tun, was wir sollen oder nicht, sondern dass deine Liebe aus dir rauskommt, weil du der Gott vor Liebe bist. Also danke, dürfen wir mit dir eins werden und dich empfangen heute Abend. Danke, dass du hilfst, uns auch demütig machst, auch gerade dort, wo wir merken, dass wir unser Vertrauen auf andere Sachen setzen, damit wir können einspuren. Ich glaube, dass so ganz eine liebevolle, väterliche Korrektur auch passiert heute Abend, dass dort, wo wir merken, wo wir irgendwo falsch bauen, dass nicht so ein Gericht kommt, wo du schlechter Keib, ei, sondern ein liebevoller Vater, der sagt, mein Sohn, meine Tochter, komm doch zurück hierher. Danke, Heilige Geist, dass du das tust. spreche Frieden aus über jede Form von Sorgen, von Ängsten. In deinem Namen, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du versprochen hast, dass wir in deinen Wunden geheilt sind. Und ich spreche es euch auch zu und ich bete dafür, Vater, dass auch wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir auch erleben dürfen, wie deine Kraft durch uns durchströmt und fließt. Wie heilig freigesetzt wird am inneren und am äußeren Menschen in deinem Namen. Amen. Seid herzlich ein.